Schon wieder Mallorca. Drei der letzten vier Wochenenden bin ich hier Bus gefahren jetzt. Ich höre ja schon auf, mich zu beschweren. Mallorca ist auf jeden Fall der schönste Teil Deutschlands. Die Sonne scheint und die einzige Gefahr hier zu dieser Jahreszeit ist, von einem Radprofi überfahren zu werden. Richtig viel los hier auf dem Zebrastreifen. Spätestens, wenn die Jungs auf dem Zeitfahrrad trainieren, siehst du die ja auch gar nicht mehr kommen. Also Helm auf. Safety first. Es gibt dieses Jahr so viele deutsche Neueinsteiger wie selten. Und der nächste steigt an der Haltestelle Arenal ein. Und er wird uns gleich erzählen, ob er schon gut auf die Mallorca-Challenge vorbereitet ist. An neue Räder muss er sich ja auf jeden Fall nicht mehr gewöhnen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und im Bierkönig schmeißt Rafa die nächste Runde. Happy Hour!
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Readly. Wie Andi mal treffend gesagt hat, unser bestes Angebot ever ist zurück. Ja, beim Readly-Angebot bekommst du wirklich unfassbar viel raus. Readly kennst du noch nicht? Readly ist wie früher eine Zeitschrift am Kiosk oder Flughafen kaufen, nur jetzt ist dein Kiosk eine App. Und in der gibt's fast alles, was du dir an Magazinen vorstellen kannst. Und weißt du noch, was du gezahlt hast, wenn du dir mal zwei, drei gute Zeitschriften gekauft hast? Direkt ein Zwanni weg. Im Abo bei Readly sind für nicht mal 10 Euro im Monat Bike, Tour, Roadbike, internationale Radsportpresse wie Cycling Weekly oder Pro Cycling drin. Dazu jedes erdenklich andere Thema. Angeln, Motorräder, Kochen, Garten, Promis, Politik. 5000 Magazine weltweit. Vier große Tageszeitungen sind in Deutschland auch mit drin. Mit Besenwagen und der Readly App kannst du und deine Familie tausende Magazine unbegrenzt lesen. Deutsch und international. Mit der Download-Funktion auch offline. Auch die alten Ausgaben. Ohne, dass die rumliegen und den Tisch blockieren. Ohne Papierverschwendung oder Müll. Mit Besenwagen 2 Monate für 1,99 Euro. Außerdem ist Readly wichtig, unabhängigen Journalismus zu unterstützen. In Magazinen arbeiten Menschen, die sich speziell mit dem einen Thema beschäftigen, das dich interessiert, und dazu recherchieren. Qualitätsjournalismus sollte gewürdigt werden und Readly bietet da einen weiteren Weg zum klassischen. So, jetzt habe ich mal alle wichtigen Infos zusammengepackt, weil das Angebot einfach verrückt gut ist. Das Abo ist jederzeit kündbar, Familienaccounts mit 5 Profilen, offline lesen und du kannst alle Rätsel und Sudokus machen. Auf readly.com/besenwagen kannst du Readly jetzt 2 Monate testen, hunderte von Zeitschriften durchblättern und zwar für 1,99 €. Probiert's aus und stöbert einfach mal los. So, ich habe euch schon gesagt, mit was wir hier einsteigen heute, nämlich eines meiner Lieblingsthemen, eBay Kleinanzeigen, ist mir gestern zugetragen worden. Der Lukas, der vermisst seine Jan-Ulrich-Kappe seit kurz vor Weihnachten und die hat einen besonders emotionalen Wert für ihn. Die hat er nämlich geschenkt bekommen. Ich schicke euch gerade mal die Anzeige durch. Also helft dem Lukas, die wiederzufinden. Es ist in Heidelberg passiert. Der braucht seine Jan-Ulrich-Kappe wieder. Guck mal kurz, die ist geil.
Gibt es eine Story dazu, wie er die verloren hat?
Ja, ich hoffe, wir kriegen die vielleicht. Ich schreibe den einfach mal an und frage den.
Okay.
Auf eBay Kleinanzeigen. Hier. Ah, Ulle steht da drauf.
Ach, das ist gar nicht so eine Telekom.
Cap. Zeig mal.
Nee, aber steht auf dem Verschlussmechanismus von dieser Trucker-Cap oder Base-Cap steht www.janulrich.de drauf.
Ah, okay. Wollen wir auch mal welche machen? www.paulfrost.de und www.andreasstauf.de?
Nee, ich fände aber www.besenwagen.com und vorne so Besenwagen drauf.
Also ich würde genau die produzieren mit janulrich.de und aulle drauf. Die würden auch weggehen. Alright, ja, also wer in Heidelberg irgendwo die Jan-Ulrich-Cap oder guckt auf eBay Kleinanzeigen einfach, ne? Jan-Ulrich-Cap oder warte, Jan-Ulrich-Kappe, Finderlohn, das mal suchen auf eBay Kleinanzeigen und fragt den Lukas einfach Sachen.
Aber wie findest du solche Sachen heraus?
Rat mal.
Bitte.
Ja.
Ey, du bist echt richtig in die Rapid Hole reingefallen und kommst nicht mehr raus.
Auf jeden Fall. Das ist Second Life gestartet. Imaginäre Freunde ohne Ende.
Ja. Und ich glaube, die sind auch ihre eigenen Freunde, oder? Kann das sein?
Ein ganz, ganz großer Liebespot.
Ja, sehr schön.
Ey, aber ich bin immer wieder erstaunt. Gestern hatten wir es auch wieder darum, wie alt die Mitglieder teilweise dieser Radsport-Hooligan-Gruppe sind. Einer war 14.
Radsport-Hooligan?
14.
14, echt?
Ja. Junge Leute sind Radsport-Fans.
Wahnsinn. Aber kennen die da noch, ich hatte ja, habe ich euch schon erzählt, ne? Ich war ja mit Kadir, meinem Videografen unterwegs und dann haben wir Jens Vogt getroffen. Wir waren quasi auf dem Weg in Grunewald Fotos machen mit meinem neuen Rad und da fährt Jens Vogt so auch mal neben uns, erzählt uns, wer vom Friseur kommt, hat sich dann leicht verquatscht, wie halt Vogt so ist und ich war mit Philipp Weißem noch unterwegs und wir kennen ihn halt und dann dreht Vogt irgendwann ab, weil er eins von seinen 10 Kindern abholen muss und auf jeden Fall fragt Kadi erstmal, wer war denn das? So ein Kadi ist ja so alt wie wir, ne? Und da war ich echt erstaunt, dass jemand aus der Generation, ich dachte, Jens Vogt ist wie Thomas Gottschalk.
Der einzige Radsport-Background von Kadi bin ja ich. Also man muss ja sagen, es ist dein Videograf, mein Jugendfreund, ja, Kadi, den ich kennengelernt habe, als er mir auf einer Veranstaltung abends meine Freundin ausspannen wollte und wir dann nachher best Freunde geworden sind, so mit 19 ungefähr. Und aber, der fährt auch nur Fahrrad wegen mir.
Aber ich dachte, dass eigentlich alle Personen aus unserer Generation quasi Jens Vogt wie Thomas Gottschalk im Radsport halt, ne?
So ist jeder. Ja, aber zu der Zeit hat halt Kadi noch, das kam erst so.
Nee, dafür hast du schon zu viel Radsportwissen. Ich glaube, die kennen halt nur alle Jan Ullrich und danach hört's auf.
Mhm. Okay.
Also Kadi ist eigentlich eine relativ gute Repräsentation von Radsport Deutschland.
Ja, ich fand's aber sehr interessant und ich war auch sehr verwundert auf jeden Fall. Genau, weil er uns auch erzählt hat, dass er Tony Hawk im Podcast hatte, da war er mega stolz drauf. Finde ich auch krass.
Ja, habe ich auch gesehen. Also, zumindest. Also
das hat nicht viel mit Radsport zu tun, aber.
Wer ist denn Tony Hawk?
Ja, der hat also, dieses Videospiel erfunden.
Genau, das ist ein Videospielentwickler. genau. Ja.
Nächster Tagesordnungspunkt. Paul stellt seine Partner vor.
Richtig, jetzt kommt die Dauerwerbesendung Paul Voss, Outside.
Nee, du hast gerade gesagt, hast ein neues Rad.
Dim, genau.
Mehr interessiert mich gar nicht.
Mehr interessiert dich gar nicht? Ja, also, genau, ich habe ein neues Gefährt und gab schon viele Spekulationen und ich werde auch regelmäßig von immer den gleichen Menschen auf Instagram auf jeden Fall auch, genervt ist es noch nicht, aber auf jeden Fall schon penetriert, was ich denn fahre. Und ja, ich bin jetzt auf Orbea unterwegs. Also ich bin quasi nach Spanien ins Baskenland gewechselt von Amerika und
das ist der Herzen des Radsports.
Und fahre jetzt immer mit Iber Mayo und Echebarria Fahrrad zusammen. Die sind früher bei Euskartell gefahren. Das wissen wahrscheinlich die meisten jetzt auch nicht. Aber ja, genau.
Beloki.
Nee, Beloki war
auch Baske.
Ja, aber Beloki ist bei Onze gefahren, genau. Und so. Genau, auf jeden Fall, ja, ich fahre jetzt Aubert.
Hast du denn jetzt auch so ein orangenes Trikot dann demnächst?
Ich hatte es kurz überlegt, ob
er. Also, Iban Meyer ist, glaube ich, auch LKW-Fahrer geworden, oder? Ich glaube schon.
Bestimmt.
Ja? Was macht eigentlich Iban Meyer?
Ja, also, ich habe mal recherchiert, aber ich habe relativ wenig rausgefunden. Und aber, dass er auf jeden Fall mal LKW gefahren ist.
Ja. Aber auf jeden Fall, so viel Technik gehört. Ich fahre weiterhin SRAM, weiteren Tune-Laufräder und Komponenten. Schwalbereifen natürlich.
Ganz kurz mal zu Orbea, weil das interessiert mich jetzt auch. Du kannst mir das ja wahrscheinlich besser erklären. Das Unternehmen gehört den Mitarbeitern, oder wie ist das?
Ja,
das
ist eine Kooperative, genau.
Okay.
Ja.
Kommunismus.
Ja, aber es war tatsächlich mit einem Grund. Ne? Ich wurde angesprochen von dem deutschen Vertreter halt. Und
wusste ich nicht.
Wusste ich auch nicht. Und der hat mir dann das Firmenkonstrukt quasi erklärt. Dann natürlich auch das neue Rad vorgestellt. Und der Mix hat es auf jeden Fall gemacht. Ich fand das auch sehr interessant und finde das auch sehr, sehr geil, dass die Mitarbeitenden da quasi mitbestimmen, was in der Firma passiert.
Hübsch fand ich hier schon länger und die kann man ja, glaube ich, auch ganz gut selber designen. Kriegst du nur das Gravelrad erstmal oder hast du auch ein Rennrad?
Ne, ich habe auch schon das Rennrad, das Orca. Bekomme auch ein Mountainbike, weil ich ja die Zusage für Leadville und Hangwit bekommen habe, wo ich nicht weiß, ob ich mich freue oder Angst haben soll.
Das wird geil.
Ja,
was ist da an dem Rennen so schwer eigentlich?
Da ist gar nichts schwer.
Ja, es ist halt eine krassen Höhe, ne? Ist, glaube ich, die höchste Gemeinde in den USA, wo das stattfindet.
Da solltest du entweder relativ frühzeitig hinfahren oder vorher ein bisschen im Höhenzelt schlafen.
Oder einfach hinfliegen.
Wie immer. Die Strecke nicht angucken und einfach fahren und Hunger auskriegen und die Vorbauschrauben abbrechen.
Ja, genau. Nee, also ich krieg zwei Gravelräder, eins davon ist so ein
Custom. Richtig gutes Learning bei Paul Voss.
Ja, eins davon ist so ein Custom, habe ich schön in Silber Metallic.
Silberpfeil?
Ein Silberpfeil. ein baskischer Silberpfeil, lackieren lassen oder jetzt lackieren lassen und ja, freue mich drauf. Ich habe momentan noch ein Rad quasi zum Übergang, bis das andere fertig ist, aber ja. Macht Spaß auf jeden Fall im Gelände, die Karre, muss ich sagen. War sehr überrascht. Positiv.
Ja, aber Leadville ist doch nur 100 Meilen, oder?
Ja, genau, aber 100 Meilen sind nicht 100 Kilometer, ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, deswegen sage ich ja 100 Meilen.
Ja, und das Ding ist ja, am nächsten Tag ist auch noch Steamboat Travel.
Das hat ja jetzt aber nichts mit dem Leadville zu tun. Also warum ist das so bekannt und warum ist das so gefürchtet?
Ich glaube, es heißt Leadville. Leadville, aber
Leadville, ja.
Ja gut, ist halt erstmal eine Mountainbike. Das ist schon eine sehr traditionsreiche Mountainbike-Veranstaltung. Mountainbike-Marathon.
Ja, ich kenne das erst seit Glenn Morton da
gefahren. Seit Gravel, genau.
Ja, genau. Aber, nee, ich kann es vorher schon. Es war schon irgendwie, dieser Mountainbike-Szene ist, glaube ich, relativ groß. Hat ja auch
Alban Lakata, Streckenrekord, als genau. Erster Nicht-US-Amerikaner gewonnen. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, schon dreimal gewonnen.
Mhm.
Folge mit Alban Lakata nochmal hören vielleicht. Und ja, also hat schon ein Standing. Und alle fahren da gerne hin, weil die Amis halt auch so verrückt sind da. Und Floyds ist da, glaube ich, auch in diesem Ort. Also Floyds Hanffabrik.
Ne, das wusste ich nicht.
Das ist dort, ja. Also da kannst du
vielleicht mal einplanen.
Kannst Besuch. Vorbeifahren und da ist auch normalerweise was geboten. Da ist Gaudi.
Ja, genau. So, Jonas hat auch schon gesagt, dass er mitkommt. Der Instagram-Jonas.
Springt immer ganz gut auf den Zug auf.
Ja, genau. Der kommt dahin, wo es umsonst, wo es gutes Gras gibt. Naja, aber er kifft natürlich nicht. Ja, da freue ich mich drauf und bin froh, den 500 Euro zu überweisen für die Startgebühr.
Dollar oder Euro?
Nee, Euro. Ja, also man denkt ja immer, als an Anführungsstrichen Gravel-Profi kommt man umsonst rein, aber ich bezahle für jedes Rennen Startgeld. Das ist echt nicht ohne.
Also aber jetzt nochmal kurz zu Verständnis. Es ist ja auch Lifetime Series da.
Genau.
Das ist dann nochmal getrennt vom Rest vom Rennen.
Ich fahre momentan eigentlich alle Events, wo ich mich beworben habe für Lifetime, fahre ich auch. Aber ich fahre halt nicht ein Lifetime Grand Prix.
Du fährst einfach außerhalb dieses Preispools.
Richtig.
Aber es ist das gleiche Rennen.
Ja. Genau.
Also wenn Lifetime Grand Prix einfach. Wenn du gewinnst und einer, der im Lifetime Pool ist, wird Zweiter, hast du trotzdem keinen.
Na gut, Preisgeld Anrecht. Halt vom dem Rennen selber, aber jetzt nicht in diesem Pool drin, genau.
Wie ist denn das beim Triathlon? Müssen da die Triathleten Startgeld bezahlen oder?
Nicht.
I don't know.
Das weiß ich nicht. Aber Triathlon ist ja auch. Ich glaube, dann Ironman Hawaii und so, das ist schon richtig teuer, da auch selbst als Profi teilzunehmen. Ich glaube, das ist gar nicht so. Da musst du ja qualifizieren und so. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber Gravel ist ja auch in Ordnung, ne?
Also, ich glaube schon, dass das kostet, ja. Würde ich schon sagen.
Aber die fahren doch mit Lizenzen, ne? Das ist ja jetzt, also ich verdiene einfach mein Geld mit dem Sport, aber es gibt ja diese Bezeichnung Gravel-Profi in dem Sinne nicht. Es gibt keine Lizenz dafür, noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, sonst gibt es ja auch Grand Fondo Pros.
Ja.
Also, RTF Pro.
Ja. Die UCI wird da dieses Jahr schon noch mit irgendwas kommen, was denen Geld beschert.
Wir könnten auch noch ein RTF-Pro-Team an den Start bringen.
Ja, haben wir eigentlich schon.
Ja?
Team Besenwagen, das war nicht schon.
Aber wir fahren ja keine RTFs.
Wir fahren ja Lizenzrennen.
Ich glaube, du darfst mit Lizenz an RTF teilnehmen, oder? Ja.
Brauchst du eine Wertungskarte?
Gibt eine Besenwagen-Wertungskarte.
RTF-Wertungskarte. Vom neuen Besenwagen-Verein dann.
Seid ihr mal RTF gefahren?
Ja, klar.
Klar.
Du auch?
Ja.
Und da machen?
Ja, aber war ich noch kleiner, auf Usedom halt.
Da auch so bin ich zum Radsport gekommen. Erstmal im Dorf Radverein angemeldet und die sind halt RTFs gefahren. Dann bin ich da so, ich habe ja erst mit 15 angefangen, bin ich da halt so mitgefahren, hatte so ein Schrottrennrad und habe halt das gemacht, was die machen. Dann fährt man da mit dem Auto irgendwo so zum anderen Verein und der hat so eine Strecke sich ausgedacht. Da gibt es dann meistens eine 70, 100 und 140 Kilometer Variante oder sowas. Da sind Checkpoints, genau, da gibt es dann auch Waffeln.
Das ist nicht schlecht für dich.
Ja. Du kannst die Startzeit auswählen, also das ist nicht alle zusammen starten, sondern du fährst da los und zwischen 7 und 10 Uhr ist Start oder so. Fährst einfach hin und dann klapperst du diese Strecke ab zu diesen Checkpoints, frisst da immer was und wenn du fertig bist, bist du fertig. Dann lässt du dir, wenn du Bock hast, auf deinen BDR-Wertungskarte RTF so einen Stempel geben. Du hast die 140 Kilometer RTF gefahren und fährst wieder nach Hause.
Okay, und dann kannst du am Ende des Jahres, schickst du das zum BDR und kriegst eine Medaille oder was?
Genau, ich glaube schon, ja. Oder eine Urkunde oder so. Und das veranstalten halt Vereine. Jeder Verein macht eine RTF im Jahr irgendwie, so Radverein normalerweise. Und Ich habe mal eins der geilsten.
Ich habe natürlich gehört, dass es sowas gibt, aber es ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, das eines der geilsten Fotos, Radsportfotos meines Lebens, habe ich mal hier in Köln auf so einer RTF geschossen. Da bin ich wirklich mit der Scuderia.
Hast gewonnen.
Vor, nee,
ist freilich
nicht 5 Jahren. Wir sind immer. Oh, es gibt eine RTF, die geht von irgendeiner Krankenversicherung da auf der anderen Rheinseite los und eine auf der Rheinseite, die so durch die Voreifel geht. Und da sind wir gefahren und am ersten Checkpoint halt, das machst du halt sonntags als Ausfahrt, stehen geblieben und da war einer mit so einem Vereinstrikot, es waren auch zwei, der war richtig fett, sorry, kein Body-Shaming, aber Body-Shaming.
Aber eigentlich schon, ja.
Und hat einfach außerhalb von diesem Checkpoint so gestanden an seinem Rad und hat eine geraucht. Das sah so geil aus einfach, der Typ. Fair aber enough. Der ist mit seinen Jungs da gefahren.
Aber und das könnte auch Andi sein.
Ja.
Also ohne das Rauchen. Also obwohl.
Es war wirklich eins der coolsten Fotos, was ich je geschossen habe.
Checkpoint eine rauchen.
Ich habe es leider, glaube ich, nicht mehr.
Ist dir das so fern, Andi?
Rauchertourenfahrt. Es heißt so RTF, oder?
Ja.
Jedem Checkpoint.
Ja, und dann, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, als ich dann so in der U19 und so weiter war, gab es eine bei uns zu Hause in Meinerschaft, das war im geschlossenen Verband. Da sind dann irgendwie 200 Leute und die wurden in 200er-Gruppen geteilt und sind Spessart-Räuber-RTF gefahren, also mit richtig Höhenmeter durch den Spessart. Und dann war an jedem Berg all out und oben wird halt gewartet. Also es war immer so Trainingsrennen am Berg und alle fahren aber zusammen. Also, das war schon geil.
Quasi wie Juniorentraining so.
Genau, und das war immer am Tag der Deutschen Einheit. Also ist es, glaube ich, immer noch, wenn es das noch gibt. Das hat richtig Bock gemacht.
Tag der Deutschen Einheit gibt's
aber mehr. Es gibt auf jeden Fall nicht viele RTFs im geschlossenen Verband aus meiner RTF-Vergangenheit, weiß ich das noch. Nur ein oder zwei gab es da. So viel zu RTF-Kunde BDR. Jetzt nach Bulgarien.
Ah ja, richtig. Unser Freund Paddy mit I, ja, so heißt er, hat einen neuen Film rausgebracht.
Nee, der heißt so nicht, der heißt Sebastian Paddax.
Mit I. Auf jeden Fall hat er einen neuen Film rausgebracht auf Vimeo und zwar The Bulgarian Job, quasi angelegt an The Italian Job, so von der Aufmachung. Und zwar geht es darum, dass das Team P&S Metalltechnik hieß letztes Jahr noch, ich glaube, es heißt das P&S Binotti, bei der Bulgarien-Rundfahrt, ich glaube, sie Bulgarien-Rundfahrt teilgenommen hat und es irgendwie auch zersägt hat, also ziemlich gut gefahren ist. Und er hat es quasi dokumentiert und jetzt rausgebracht. Genau. Ich habe es noch nicht angeschaut, um echt zu sein. Ich habe aus dem Trailer gesehen, der sah auf jeden Fall lustig aus. Von daher einfach mal reinschauen, kann ich empfehlen, obwohl ich es noch nicht geguckt habe, aber bis jetzt war immer alles gut von Paddy mit I.
Ja, findet man in den Shownotes. Link zum Film.
Richtig. Den geht, denke ich auch.
Wenn man Bock auf.
Ist also wirklich Spielfilmlänge, ne?
Ja.
1,5 Stunden oder so dauert das.
Ich habe ja schon, den habe ich noch nicht gesehen, aber diesen letzten, der über eine polnische Rundfahrt ging, den habe ich gesehen. Und wenn man Bock auf deutsche KT-Szene hat und so ein bisschen den Sport mal zu verstehen, dann gibt das da auf jeden Fall ganz geile Insights dabei. Und Team P&S ist sowieso so ein Mysterium. Das sag ich ja immer wieder.
Ja, ich verstehe es immer noch nicht, aber die sind
erfolgreich. Versteht da auch wirklich viel nicht. Ja. Also von der Sprache her nicht.
Ja, stimmt. Du hast eben schon was gefragt, nämlich.
Ja, also ich hoffe mal, dass es diesmal Untertitel gibt beim Film. Ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen. Der ging noch. Aber es ist halt die Frage, wie sehr fallen die Leute da in den Dialekt rein? Kann ich das als Kölner noch verstehen oder nicht?
Naja, als Kölner versteht er eh nicht so viel, aber ich denke, das wird möglich sein.
Ja, also ich bin froh, dass ich tatsächlich meinem Aufruf gefolgt Team Santec, Vibertec bei mir gemeldet hat und diesen Slogan versucht hat aufzuklären. Ich bin, ja, also ich will jetzt hier auch
selber nicht mehr erklären können.
Doch, die Erklärung
vielleicht macht, haben wir jetzt in so einer Kneipenrunde einfach
die Erklärung
rausgehauen.
Macht hundertprozentig Sinn. Ich will das auch wirklich gar nicht veralbern, sondern vielleicht nochmal den Anstoß geben, das nochmal von jemand muttersprachlich Englischem nachformulieren zu lassen vielleicht. Weil ich glaube, nur aus meiner eigenen Expertise, ich habe auch meine Englischlehrerin nicht gefragt, aber ich glaube, dass das so nicht passt.
Du schläfst auch mit deiner Englischlehrerin, oder? Kann das sein?
Danke, sei ruhig. ja, also
Du schläfst mit ganz schön vielen Lehrern für verschiedene Sprachen, kann das sein?
Nee, das erste stimmt nicht. Hey, kleine Erläuterung zum Slogan. Soll für kurz bedeuten, andere müssen gewinnen, wir können gewinnen. Symbolisiert soll das den Druck vom Druck nehmen, Rennen gewinnen zu müssen. So viel aus Bayern und sie freuen sich, erwähnt zu werden.
Ja, Grüße gehen raus.
Ja, macht Sinn, wenn man es so formuliert auch, ne?
Ja, also, aber so habe ich es auch verstanden, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Neues Team gibt es ja auch nicht alle Jahre.
Hey, es wäre übrigens besser gewesen, das einfach in Bayerisch zu machen.
Ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, wie es auf Bayerisch dann klingt. Versteht man wahrscheinlich auch nicht.
Habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen irgendwo.
Natürlich.
Mir, ja. Ja, was sagt ihr zum Trikot eigentlich?
Ja, hat man schon mal gesehen sowas, ne?
Bei Team Standard zum Beispiel vor 4 Jahren.
Ja?
Ja.
Habe ich nicht vor Augen.
Ja, aber ganz ehrlich, am Ende, ne, wiederholen sich Trikots halt. Frauenradsport ist gerade das beste Beispiel.
Ja.
aber ja, weil wir jetzt eh gerade dabei sind, uns Dinge zu erklären, möchte ich nochmal an quasi die SportlerInnen vom Team Chamel sagen, dass ich euch nicht direkt angreifen wollte ja, mit meiner kleinen Kritik letzte Woche. Aber ich glaube, ich hab's mit dem Florian Hamm auch schon geklärt.
Paul ist halt so eine Eislaufmutter. Er liebt seine Kinder eigentlich, aber will halt schlagen. Mehr. Will halt einfach Medaillen.
Ja, genau. Richtig, das ist ein sehr guter Vergleich.
Ja.
Wusstet ihr oder wisst ihr, was Chamel ist?
Ja.
So Meerrettich oder sowas?
Meerrettich. Woher wusstet ihr das?
Ja, wo man das halt, also das ist ja, was halt man Marketing macht, ne, damit man dann weiß, was die machen.
Das greift halt bei dir nicht, aber bei uns.
Genau. Nee,
also mein Kühlschrank ist voll mit.
Nee, natürlich
nein,
nicht.
Aber ich habe das deswegen nachgeguckt.
Gut, ganz ehrlich, ich esse halt kein Meerrettich, ja, also sorry.
Ja, aber ganz das ehrlich, Team kam raus und ich gucke, was es ist.
Ich dachte halt immer, Meerrettich gibt es nur in Hotels. Ich hätte nie gedacht, dass man Meerrettich tatsächlich auch immer kaufen kann. Also natürlich wusste ich, dass man es kaufen kann, aber das ist so ein Produkt. Das ist so ein Produkt, das verbinde ich mit deutschen
Hotels. Exklusiv in Hotels erhältlich.
Nee, das verbinde ich mit deutschen Hotelbuffets.
Es gibt doch so ein Gesetz, dass das außerhalb von Hotels nicht
aber deutschen.
Aber verzehrt werden darf.
Aber Meerrettich findest du immer im deutschen Hotel, wenn da Meerrettich ist, ist auch der Lachs nicht weit weg.
Meerrettich.
Stimmt, Meerrettich und Lachs sind relativ eng miteinander verbandelt.
Ich hätte an so einen Schmierkäse gedacht bei Chamel, oder?
Ja, aber, ist ja auch nicht weit weg davon,
okay, muss jetzt man mal ganz kurz, ehrlich sagen. Könnt ihr mir jetzt sagen, in welchem Regal bei eurem Supermarkt der Meerrettich steht?
Ja, beim Senf.
Ja,
genau. Habe ich noch nie gesehen.
Guck mal, beim Senf.
Ja, okay. Doch nicht nur im Hotel.
Da, wo dann auch so Feigensenf steht und so weiter, da steht normalerweise dann
ja,
auch
gut, dass du dich damit auskennst, das ist klar. Aber
Feigensenflover84@gmail.com. Damit gehen wir raus.
damit gehen wir auf jeden Fall raus, ja.
Jetzt musst du mir einen Link schicken.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Koro. Ein Thema, das die meisten Radsportlerinnen und Radsportler begleitet, die ich kenne: mitternächtliche Snackausflüge. Ich musste lachen, als das Thema letztens bei einem befreundeten Radsportlerpärchen aufkam, denn für meine Freundin war das auch was völlig Neues. Aber ja, begleitet mich schon mein ganzes Sportleben lang. Ich bin immer froh, wenn da im Kühlschrank was halbwegs Gesundes bereit liegt. Man macht die Tür auf, kneift die Augen zusammen, denn es ist fucking hell mitten in der Nacht in diesem Kühlschrank und greift das Erstbeste, was man findet. Tür zu, los snacken im Dunkeln. Oder macht ihr das anders? Mein Tipp, legt euch was Geiles bereit, was proteinreiches, was nicht so schwer verdaulich ist. Mein zweiter Tipp, schaut bei Koro rein. Daher beziehe ich meine Night Snacks. Es gibt die optimale Variante. Manche Leute haben ja noch richtig was vor mit ihrem Körper. Mit einem vorbereiteten Shake zum Beispiel. Die Möglichkeiten bei Koro sind da vielfältig, mit veganem Schoko- oder Vanilleprotein oder einem Protein-Porridge. Und es gibt eher meine Variante mit Protein-Junkfood. Ich war jetzt noch nie so der Fan von Proteinriegeln. Die Auswahl ist da aber auch riesig bei Koro. Dafür gehe ich voll ab auf weiße Schoko-Protein-Crunchies mit Erdbeer oder Cappuccino-Protein-Balls. Jetzt habe ich doch noch einen stabilen Riegel entdeckt. Protein-Schoko-Brownie.
Und wenn du nicht nur nachts snacken willst, steht dir natürlich das komplette Koro-Sortiment offen. Auf korodrogerie.de findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet und gefriergetrocknet, es gibt Riegel, Flapjacks, Proteinsnacks, vor allem auch vegane Proteinalternativen. Koro Drogerie, wer es nicht kennt, ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel und reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft, Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code Besenwagen bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Koro. korodrogerie.de. Snack up, auch nachts. So, wie schon angekündigt, Besenwagen, mal wieder Flughafen Palma aufgesetzt. Es hat geraucht. Meine zwei Mitfahrer hier haben geklatscht. Wir rollen kurz nach Arenal runter in eins der bekannten Hotels und begrüßen Luis Lewis. Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, moin.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr cool.
Ja, du wurdest uns initiativ beworben letztens auch. Nicht, dass das nicht interessant wäre, dich hier drin zu haben, aber einer deiner Kumpels hat uns geschrieben von der Silvesterparty, oder? Wie war das?
Ja, richtig. Ja, die Grüße gehen raus an Alex. Sehr cool. Hat einfach eine Mail geschrieben. Und ja, wir haben gar nicht so damit gerechnet, dass wir so schnell eine Antwort kriegen.
Klar.
Wir saßen eigentlich nur bei Silvester zusammen, an Silvester zusammen und ja. Ja, cool, dass ich hier sein darf.
Mega. Ja, jetzt erwischen wir dich auch pünktlich im Bora Teamcamp, im ersten in 2022. Erstes Mal auch so längerfristig jetzt mit der ganzen Mannschaft unterwegs und das bietet sich natürlich an, dich gleich mit Fragen zu löchern. Also danke Alex, war super. Hätte sich noch angeboten, eigentlich direkt eine Folge mit dir und deinem Bruder zu machen, aber logistisch jetzt doch einfacher so.
Ja, ja genau.
Wo steckt der gerade?
Der ist in Sineo im MA13.
Ach, der ist auch auf Malle.
Ja, genau. Der ist tatsächlich auch auf Malle, aber wegen Corona ist es jetzt auch vielleicht auch einfacher, wenn wir uns da nicht zusammen oder wenn wir das so machen. Ja, also hier wird schon sehr darauf geachtet, dass da alles Corona-konform passiert. Von daher wahrscheinlich so am einfachsten.
Ich habe es den Jungs eben schon gesagt. Wir können eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn am Donnerstag kommt die Folge raus und am Donnerstag wirst du 19.
Cool. Dankeschön.
Ich habe mal kurz eine Frage in die Runde. Bist du der jüngste World Tour Profi dieses Jahr?
Nein.
Nee? Wer ist noch jünger als
Teamkollege?
Der Teamkollege, der Kian Utebrex, ist einen Monat jünger.
Ist schon hart, ne? Wenn man mit 18 World Tour Profi ist und immer noch nicht der jüngste, oder? Das ist schon eine krasse Entwicklung, ey.
Ja, ich würde sagen, gewissen Bonus hast du da schon.
Ja gut, ich glaube, der Monat macht jetzt nicht so viel. Das ist schon immer noch sehr, sehr krass.
Ja, ja, auf jeden cool. Fall. Ja,
ja, lass uns ein bisschen ausholen. Das hat jetzt schon jeder mitbekommen. Du bist relativ jung Profi bei Bora geworden und darfst jetzt diese Saison in die World Tour starten und deine ersten Eindrücke machen. Aber bevor du jetzt hier im Camp sitzt mit den ganzen anderen World Tour-Fahrern, wie kam es dazu? Wir müssen mal ein bisschen tiefer graben in der Familie Lührs, ne? Bei der es mindestens zwei relativ schnelle Radfahrer gibt und die auch beide das Team Autoeder, was in Deutschland als Bora Farm Team bekannt ist, durchlaufen haben. Und wie ging es los mit Radfahren? Wann ging es los mit Radfahren?
Ja, also so wirklich los, würde ich jetzt mal sagen, ging es in der U15. Beziehungsweise U13, zweites Jahr, da habe ich so das erste Mal dann wirklich angefangen, öfter die Woche auch Rad zu fahren. Also halt so zwei, dreimal die Woche so Teamtrainings und am Wochenende hin und wieder mal ein Rennen. Ja, und in der U15 hat sich das Ganze dann halt einfach so kontinuierlich immer weiter gesteigert. U17 bin ich dann schon echt viele Rennen gefahren, habe auch über den Winter immer mega durchgezogen, so für die Verhältnisse. Und ja, genau, mit dem Juniorenteam, mit Autoeda ging es dann so wirklich los. Da habe ich dann auch das erste Mal einen Trainer gehabt, sage ich jetzt mal. Davor habe ich immer mit meiner Mutter zusammen das Ganze gemacht quasi. Also die hat mich trainiert, hat auch einen Trainerschein extra da gemacht, weil sie es einfach mega interessiert hat. Ja. Aber ich würde sagen, mit Autoeda ging es dann wirklich professionell, sage ich jetzt mal, los. Also die Förderung da ist ja schon echt brutal. Also wenn man sich jetzt da anschaut, was in den anderen Landesverbänden gemacht wird, da hat man es schon, also bin ich echt dankbar und stolz auch, dass ich das machen durfte. Und ja, jetzt bin ich hier.
Aber was ist dein familiärer Background? Also ich meine, dein Bruder fährt ja auch und deine Mutter hat dann eine Lizenz gemacht. War schon mal Interesse in den Radsport da oder kam das eher durch euch beide?
Nee, also so mit dem Radsport hat die Familie jetzt eigentlich gar nichts am Hut, auch so mit Sport generell wahrscheinlich nicht so wirklich viel, außer halt, ja, nee, also mit Radsport hat die Familie jetzt nichts am Hut gehabt, genau, aber ja, in der U13, also ganz am Anfang, hat mein Bruder halt ein Mountainbike zum Geburtstag mal bekommen und meine Mutter hat im Fitnessstudio gearbeitet, da war ein paar Mal der örtliche Trainer vom Radverein halt da und dann ist Leslie da manchmal ins Training mitgegangen und ich habe halt gesehen, okay, der fährt jetzt da mit dem Rad irgendwie irgendwo hin und trifft sich mit anderen Jungs und dann war ich halt so nach dem Motto, ja, das will ich auch machen und nach einem Jahr hat es dann echt auch gebockt.
Und Leslie ist ein Jahr älter als du, oder? Zwei
Jahre älter.
Zwei Jahre, okay.
Ja, das klingt jetzt so, das klingt mir zu einfach. So, das erweckt immer so den Eindruck, als würde man mit Radsport anfangen und es macht Bock und ich gewinne, ich komme zu Autoeda, jetzt bin ich beim World Tour Team. Du warst schon auch krass gut einfach. Ich meine, du bist irgendwo eingestiegen, U15, U17 bist Rennen gefahren und das hat ja dann auch funktioniert wahrscheinlich direkt, oder? Hast direkt gewonnen?
Ja, danke schön. Also ich glaube, so meine ersten Erfolge, würde ich jetzt mal so sagen, waren in der U17 im zweiten Jahr. Da gab es die Oststeiermark-Rundfahrt. Das ist so das größte Nachwuchsevent in der Altersklasse. Und da bin ich zweimal aufs Podium gefahren. Das hat mir dann schon eigentlich recht gut so gezeigt, dass was geht. Und dadurch bin ich auch zum Juniorenteam, also zur Autoeda gekommen. Mhm. Und ja, da im ersten Juniorenjahr kann man dann vielleicht anfügen, da ging es dann los, mit dem Vizemeister im Zeitfahren. Das kam auf der einen Seite schon überraschend, aber ja, wegen der langen Corona-Pause. Also ich habe halt einfach durchgezogen und es lief dann auch danach sehr gut, wie man im Zeitfahren da gesehen hat. Und dann bin ich noch die Rübliland-Rundfahrt in der Schweiz da gefahren, konnte auch zweimal aufs Podium fahren. Und im zweiten Juniorenjahr ging es dann eigentlich auch wieder echt gut los, beziehungsweise war die ganze Zeit mega gut. Also ich in den ersten Rennen war ich jedes Mal irgendwie auf dem Podium irgendwo, auch bei UCI-Rennen. Und irgendwie hat sich dann einfach die Chance ergeben, das Thema kam auf einmal zur Sprache und ja.
Wann kam das ungefähr?
Jetzt sitzt also, du da.
Wie früh fing das an oder wie ist der Gedanke gereift, zusammen ja wahrscheinlich mit dem Team, dass du den direkten Aufstieg machen kannst?
Ja, es war, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, es war der Juni, Mai, Juni rum so, dass das erste Mal das Thema, dass ein Platz im World Tour Team eben noch frei wäre fürs nächste Jahr, das kam in dem Zeitraum ungefähr das erste Mal zur Sprache. Und ab dem Punkt, würde ich sagen, war ich dann auch Feuer und Flamme. Also da war dann wirklich alles vorbei. Und ja.
Du hast gar nicht drüber nachgedacht, das auszuschlagen und nochmal ein bisschen U23 zu fahren, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe gewusst, dass wenn ich die Chance bekomme und man mir die Möglichkeit gibt, dass auch auf mich eingegangen wird, dass ich das auf jeden Fall machen will. Also die Chance, da Profi zu werden, habe ich eigentlich nicht überlegt. Also die hätte ich wahrscheinlich nie Nein gesagt. Gerade eben, weil auf meine Bedürfnisse da sehr eingegangen wird und mein Rennprogramm jetzt beispielsweise auch sehr einfach noch gehalten ist, also nicht allzu viele Renntage und auch die leichteren Rennen, was ja schon durchaus noch wichtig ist, weil ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so ein Überflieger wie der Teamkollege, der Kieran Uytebroeks, und ja, ich muss mich da schon noch erstmal dran gewöhnen. Also allzu leicht denke ich mal nicht, dass es wird, sondern das wird schon noch verdammt hart. Also,
weißt du, was die Grundlage war, weshalb du diesen Vertrag angeboten bekommen hast? War es irgendein Test, Ergebnisse? Weil ihr hattet ja, ich meine, du, dein belgischer Teamkollege, hattet ja aber auch haufenweise andere Fahrer, die einfach auch sehr, sehr gut unterwegs waren. Also als Team war der ja mega stark. Also weißt du, ja, was der ausschlaggebende Grund war?
Ja, ich denke mal, das lag einfach an den Rennergebnissen und an der kontinuierlichen Entwicklung, dass ich mich einfach von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat, sage ich mal, konstant gesteigert habe und die Rennergebnisse auch einfach das wiedergespiegelt haben. Also ich meine, die Ergebnisse in der ersten Saisonhälfte vor allem waren ja schon, würde ich sagen, sehr gut. Und vor allem auch mein Renninstinkt, der halt öfters mal irgendwie so durchkam, hat dem Christian Schroth vor allem, also dem Trainer vom Nachwuchsteam, sehr gefallen, sage ich jetzt mal. Und ja, Tests spielen natürlich auch eine Rolle. Wobei ich denke jetzt nicht, dass das der Hauptgrund war, weil da auf dem Niveau sind ja alle, auf dem Level sind alle sehr gut gewesen im Team. Und ich denke, was mich da abgehoben hat, war einfach mein Renninstinkt und vielleicht dadurch dann auch hin und wieder noch eine bessere Platzierung.
Ja.
Genau.
Ich würde noch mal ganz kurz bei dem Auto-EDA-Thema bleiben.
Ja, wollte ich auch.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viel Kontakt hat man da schon zum Bora-Team? Also kommt da Ralf Denk mal vorbei, guckt sich die Rennen an oder quatscht mit euch nach dem Rennen oder ist da jemand anderes? Sind das nur die Trainer und Scouts, die dann da dabei sind? Ihr habt ja dann auch schon so materialtechnisch seid ihr schon ganz gut von der Seite aufgestellt. Wie viele Berührungspunkte gibt es da schon?
Naja, grundsätzlich mal haben wir quasi dasselbe Fahrrad, mittlerweile quasi dasselbe Trikot. Der Support ist einfach irre. Also der ist, wenn man da zu Rennen fährt, die Hotels sind immer echt gut, die Verpflegung ist gut. Die Fahrer und den Ralf Denk trifft man auch beim Eröffnungswochenende oder für die Junioren ist es ein Wochenende. Für uns bei den Profis jetzt war es dieses Jahr eine ganze Woche. Da waren dann auch die neuen Junioren wieder da am Tegernsee, also im November-Camp. Und ja, also es wirkt halt alles sehr, also ist alles sehr professionell und das ist schon sehr krass.
Aber wie ist das jetzt für dich, also so als 18-Jähriger in so einem World-Tour-Team zu kommen mit auch so vielen großen Namen, ne? Also ist das, ich meine, du kanntest sicherlich einige schon von den Teamtreffen oder von diesem Treffen, was ihr dann im Winter hattet, aber von dem Vorjahr, aber trotzdem ist es ja, du bist ja mega jung, du hast einfach Leute, die sind schon gestandene Rennfahrer am World Tour Rennen gewonnen und waren bei Grand Tours auf dem Podium und so, also wie ist das, also hast du irgendwie Berührungsängste oder ist es jetzt gar nicht schwer gefallen, da irgendwie Fuß zu fassen?
Ja, also Berührungsängste habe ich jetzt nicht, aber es ist natürlich schon beeindruckend, wenn dann da am Tisch gegenüber einen Sam Bennett oder Maximilian Schachmann oder jeder eigentlich, der da sitzt, hat echt schon was erreicht und das ist natürlich schon beeindruckend, aber Berührungsängste würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da habe, auf keinen Fall. Ich habe mir Mühe gegeben, das mich gut zu integrieren und es ist auch jeder echt nett, also ich habe jetzt mit niemand irgendein Problem und jeder ist da auch offen und kommt auf einen zu und man redet miteinander, also ja, aber beeindruckend ist es natürlich schon, wenn dann da am Tisch gegenüber so erfolgreiche Rennfahrer sitzen.
Hast du irgendeine Bezugsperson, jemanden, den du schon vorher kanntest oder hast du alle jetzt erst oder beim ersten Treffen kennengelernt im Dezember?
Ja, so wirklich gekannt habe ich jetzt davor niemand. Ich hatte mit manchen zum Beispiel schon mal so ein bisschen auf Insta oder so geschrieben, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Rede wert. Also gekannt habe ich da eigentlich niemand.
Mit wem bist du auf dem Zimmer?
mit Cece zum Beispiel. Mhm. Ah. Also mit dem bin ich vor ein paar Jahren mal in Italien eine Runde Rad gefahren. Da lief die Verbindung über meinen Bruder. Genau, der hat mir zum Beispiel im Sommer mal geschrieben, ja, freue mich schon auf das Camp im Dezember und auf nächstes Jahr. Und ja, Ben hat mir auch mal geschrieben. Also schon ein paar.
Ja, Cici ist einfach ein guter Mann.
Guter Mann, genau.
Ja, sehr, sehr guter Mann. Den kannst du auch immer mal Grüße bestellen von uns.
Ja, richtig aus.
Ja, hier der Alex, der hat uns auch übrigens so ein paar Style-Leaks gegeben von dir, weil wir es letztens von der roten Winterhose hatten. Und das warst doch du, oder? Der mit der roten Winterhose trainieren gefahren ist.
Oh Mann, Hilfe. Danke, Alex.
Ja, ey, ist gar kein Angriff.
Das ist meine rote Winterhose. Ja.
Einer
ist bei uns in der Trainingsgruppe so der Joke, weil ich kam einmal mit einer roten Winterhose, die war weinrot und ich finde die gar nicht so schlimm, aber irgendwie hat sich jeder darüber aufgeregt, wieso ich mit einer roten Winterhose komme, dass das so hässlich aussehen würde, also wirklich so komisch, und es ist aber dann echt so zum Gag geworden.
Quatsch, du bist der Trendsetter.
Ja, ich wollte gerade sagen, mittlerweile ist es sogar bei Andreas Stauf approved, allerdings als Dreiviertel? Hatten wir nicht mal diskutiert?
Ab jetzt rote Winterhose.
Rote Winterhose.
Aber hatten wir es nicht mal hier diskutiert, dass du eine rote Winterhose dir kaufen würdest?
Wir hatten es kurz durchdiskutiert, welche Style-Varianten damit funktionieren würden.
Ja, genau.
Und dass es ein bisschen was von Santa Claus hat. Aber
somit ist es ja approved bei dir eigentlich. Wenn du sagst, du würdest es tragen, wenn du im Winter Rad fahren würdest.
Kommt drauf an, ne? Kannst halt schnell aussehen wie der Weihnachtsmann. Also.
Gut, mit dem neuen Bora-Trikot wäre es auch kombinierbar.
Ist
auch rot drin.
Auf jeden Fall, ja.
Schlag's doch mal vor, perfekt. Direkt so als erster Einstand beim Team, ey, wollen wir nicht mal die grünen Hosen wegmachen?
Nächstes Jahr rote Hose.
Ich frag mal.
Ja, ich meine, bevor wir jetzt irgendwie drauf zu sprechen kommen, was irgendwie so der Plan ist und Rennen und so, ich meine, hast du irgendwie jetzt so Schule, Studium, irgendwas noch, willst du nebenbei machen oder bist du fertig oder wie ist da die Situation bei dir? Weil, also mit 18, ne?
Ja.
Unvorstellbar, ja. Ja.
Also ich habe Abitur gemacht im April letztes Jahr und jetzt habe ich angefangen im Wintersemester an der Fernuni. Okay, es ist, glaube ich, eine normale Uni, aber es ist ein Fernstudium an der Hochschule in Ansbach. Der Studiengang Internationales Management kennen wahrscheinlich einige Radsportler.
Das ist ja genau so ein Radsportstudium. Ne?
Genau.
Ist es das?
Ja, ich habe jetzt ich habe mal angefangen
ich
damit,
mega, ich kenn, ich
mehr, glaub, mehr oder weniger erfolgreich. Also ich habe von 4 Fächern, die ich mir vorgenommen habe, habe ich jetzt 2 dieses Semester geschafft. Also es könnte sein, dass es eventuell etwas länger dauert. Gerade einfach, weil ich teilweise auch die meisten Prüfungen jetzt nicht machen konnte, weil ich halt zur Prüfung an die Uni fahren muss nach Ansbach. Und ich jetzt den ganzen Dezember eigentlich fast in Malle war und jetzt im Januar hier wieder. Aber ich habe es mir mal vorgenommen und wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch nicht schlimm. Aber dass ich ein bisschen was nebenbei noch mache und mein Gehirn ein bisschen auf Trab bleibt.
Das ist eine gute Idee.
Habe ich mit dem Studium mal angefangen.
Aber jetzt bist du irgendwann 10 Jahre Profi und hast danach nur Scheiß im Kopf und machst einen Radsport-Podcast.
Ja, vor allem nach 10 Jahren Profi war man halt früher schon Mitte 30. Mittlerweile bist du halt noch nicht mal 30. Aber hast du ja Klassen übersprungen? Also dann warst du ja erst 17.
G8, Junge.
Hä?
Nee. Ich habe mit 18 Abitur gemacht.
Leute, die schnell durchkommen in der Schule, die...
Nee, warte mal, aber du hast gerade letztes Jahr gesagt, ach stimmt, du bist ja... Okay, ich war gerade noch...
Ich war 2022. Noch,
ja, genau, ich war gerade noch 21.
Und ich habe ohne Ehrenrunde das bayerische Abitur geschafft.
Ja, ich war gerade noch 21, gedanklich, okay.
Ja, klingt gut auf jeden Fall. Welche Erinnerung hast du von diesem Wochenende jetzt schon so gespeichert? Was war, was ist so passiert? Gibt es irgendwelche lustigen Geschichten? Gar nicht so die Hard Facts jetzt.
Diesem Wochenende meinst du den seit Beginn des Trainingslagers?
Ja, stimmt, ist schon eine Woche, ne?
Wir haben den 4. Trainingstag, Ruhetag, ausgenommen. Ich denke mal, also viel Lustiges ist nicht. Also,
kein Spaß bei
Bora. Nein, natürlich, ist es schon lustig hier. Ich habe jetzt, da muss ich überlegen, nach einer lustigen Story.
Ja,
also das Schlimmste, würde ich sagen, ist geschafft. Der Testtag ist vorbei.
Stimmt, den habe ich auch mitverfolgt auf Strava.
Heute war sehr cool. Haben wir Sprinttraining gemacht. Also Die anderen haben Sprinttraining gemacht und ich habe versucht mitzumachen.
Ich wollte gerade fragen, nee. Bergfahrer gegen Sprinter oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist die Frage. Also bis jetzt bin ich immer bei der Sprintgruppe mitgefahren. Das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also so im Flachen kann ich da tatsächlich schon ganz gut mithalten. Nee, ich bin heute tatsächlich mit Cece. Zu zweit haben wir immer das Leadout vorbereitet für unsere Gruppe. Und wir haben immer so eine Gruppe gegen die andere gemacht. Da sind, also um es kurz zu sagen, Cesare, Benedetti, wer ihn nicht kennt, und ich sind immer zusammen 1 Kilometer SB gefahren, nachdem wir ein bisschen gekreiselt sind. Und dann haben die anderen quasi übernommen und gegen die andere Gruppe das Leadout gefahren. Und ja.
Der Klassiker.
Oh ja, und warst du schneller als Cici?
Puh, also ich denke mal, wir waren da relativ gleich auf. Ich habe mir schon Mühe gegeben, aber es war eigentlich echt cool. Also,
das ist echt so ein klassisches Sprinttraining, oder? Also das ist irgendwie...
Ja, macht da Bock.
Ja, es ist echt so also erstmal
kreisen. Jetzt ist nicht besser im Trainingslager, kann ich dir sagen.
Was habt ihr für einen Test gemacht? Kannst du das sagen? Oder also mich würde das mal interessieren.
Also es war halt ein... Ich denke mal, der ist von Bora selbst entwickelt, aber wahrscheinlich jetzt...
8 Minuten, 10 Minuten, 3 Minuten.
Okay.
8 Minuten gefühlt Schwelle, 10 Minuten All-Out, 3 Minuten All-Out. Okay. Und dazwischen wie viel Pause?
Ja, ich kenne den Test, okay.
Ja, Pause mehr oder weniger, 20 Minuten ungefähr.
Okay.
Und wie kommst du so mit beim Training? Also meinst du jetzt im Flachen kannst du ganz gut mitfahren?
Gut.
Ja?
Ja.
Es geht schon.
Also es gab jetzt tatsächlich auch schon ein paar, also das Training ist schon relativ zügig von dem, was ich so mitbekomme, wie die anderen es so finden. Aber ich hatte jetzt nie irgendwelche Probleme. Also ich kann da eigentlich immer recht gut mitfahren. Auch meine Führung bis jetzt ging immer gut. Also also ich war tatsächlich nach dem ersten Dreierblock jetzt auch selber positiv überrascht, dass ich doch echt eigentlich ganz gut mitfahren kann. Wie es jetzt im Rennen dann aussehen wird, das wird man dann noch sehen. Aber im Training ging es gut.
Mach dir keine Sorgen, du bist die neue Generation. Du steigst einfach ein, das ist wie vorher.
Genau, ja.
Hoffentlich.
Aber dein Bruder, der fährt bei dir, Andi, oder? Bei Lotto jetzt?
Der fährt bei Lotto,
genau. Ja, genau, okay. Aber
genau.
Ihr managt nicht die Lös-Brüder, oder? Nee, okay. Zu viel Überschneidung hier auf einmal.
Nee, der ist aber... ein ganz anderer Fahrertyp wie du, würde ich jetzt mal behaupten.
Der Sprinter, oder? Sprinter-Klassiker,
ja.
Sowas.
Der ist eher Sprinter.
Ja. Ja. Und
also du ja vielleicht auch noch, keine Ahnung, wissen wir ja noch nicht. Bei den Junioren kann man ja eigentlich noch alles ganz gut und dann fängt er das so an, dass es in eine Richtung geht.
Wie siehst du das selbst?
Ich versuche mich jetzt noch gar nicht da so festzulegen. Bis jetzt wurde ich immer in die Sprintergruppe eingeteilt, wobei ich denke mal den nächsten Dreierblock jetzt werde ich vielleicht auch mal in einer anderen Gruppe mitfahren. Was ich mir vorstellen könnte, wäre auf jeden Fall so Klassikerfahrer zu sein, sowas wie Ardennen-Klassiker, also kurze Anstiege und vielleicht auch mal so Rundfahrten, die bis zu einer Woche gehen, wo es jetzt nicht nur flach ist. Also ich würde meine Sprintfähigkeit, die war bis jetzt nicht so schlecht, auf jeden Fall gern weiter behalten, aber vielleicht geht es ja in die Richtung bergauf auch noch ein bisschen was.
Oh, hört sich ein bisschen so wie Max Schachmann an.
Ziemlich genau, ja. Also das wäre meine Wunschvorstellung.
Das wäre nicht so schlecht.
Ja, auf jeden Fall schlimmer.
Ja, auf jeden Fall.
Darfst du jetzt auf Mallorca starten direkt auf Pro Cycling Stats stehen auf jeden Fall die Challenge Mallorca Rennen bei dir drin.
Laut Pro Cycling Stats fahre ich alle 5 Rennen. Ja. Das ist natürlich genau. nicht so.
Das ist nicht so, ne?
Also,
aber die sind
ich fahre
alle,
1 bis 2 Rennen.
Die sind alle bergig dieses Jahr. Ich habe mir die gestern mal angeguckt. Da gibt es ja gar kein flaches mehr.
Ja, aber ist geil.
Ja, finde ich auch.
Ja.
5 Stück auch, nicht 4.
Mallorca ist schon mal geil, die Rennen, ey. Das ist halt so, du denkst, ja, wird schon okay sein und dann ist halt immer die Hölle.
Jeder kennt sich aus.
Ja, genau.
Ist ja wie zu Hause fahren, ja.
Okay, sehr geil. Ja.
Die sind auch schon nächste Woche, ne? Irgendwie, oder?
Ende Januar
irgendwie. Ey, ich bin dann sogar da und ich penne ja in Dea. Da ist dann sogar ein Etappenziel. Geil.
Nice.
Kann ich Radsport gucken.
Hat doch, kann einfach mal so ein bisschen.
Fan von
ja, aber ich glaube, das hält nicht lange.
Also. Auf Bengalos.
Weißt du schon, welches Rennen du von denen fährst?
Also, ich weiß es jetzt eigentlich noch nicht so ganz genau. Ich glaube, dass ich die Trofeo Alcudia auf jeden Fall fahren werde. Und das zweite Rennen wird mir noch gesagt, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch noch erst entschieden werden müssen. Ja, Trofeo Alcudia müsste, glaube ich, erst oben also bei Alcudia flach gehen und dann hoch zur Tankstelle und dann wieder runter nach Alcudia. Also auch nicht ohne wahrscheinlich.
Ja. Ja, bin ich gespannt, wie es da abgeht.
Ich finde das immer so geil wie Radsportler und ich denke mal, dass ein großer Teil unserer Hörer vom Podcast nicht den Begriff Tankstelle so verwendet, wie den wir jetzt verwenden.
Im Radsport-Kontext ist halt einfach Mallorca und Tankstelle weiß eigentlich fast jeder.
Ja, ich fahre Tankstelle wo und ist. Dann da lang und da lang und über Tankstelle zurück. Ja, oder wir lassen es einfach mal unerklärt.
Ja, auch eher klar.
Weiß einer von euch beiden denn, wie der Berg heißt?
Ja.
Ja?
Voll des Sabataya?
Keine Ahnung.
Ja?
Keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Nee.
Also mit 2 L am Schluss, aber das heißt ja dann mit J, oder? Pattaya. Also Batala. Malle.
Aber weißt du schon, wie dein weiteres Programm ist? Hinsichtlich irgendwie dann, fährst du schon irgendwelche Semi-Klassiker oder welche Rundfahrten du fährst und so? Oder steht das noch gar nicht so richtig fest?
Ja, so ein ungefähres Programm habe ich schon bekommen. Bis Ende April, Anfang Mai. Im Februar geht es weiter, wahrscheinlich mit 2 Eintagesrennen in Frankreich. Das ist das Ardèche und Drôme Cycling Classic. Ein 1.1-Rennen.
Tun auf jeden Fall auch
soll, hin. Ja, soll recht hart sein.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Für den Februar war es das dann wahrscheinlich auch schon.
Weil das Gute bei den französischen Rennen ist halt auch, ne, du musst dich nicht irgendwie umgewöhnen zu einem Juniorenrennen. Ist schon ziemlich gut, dass du direkt dahin kommst, weil da geht es genauso weiter. Von der Fahrweise.
Nur halt länger.
Perfekt. Halt nur länger.
Bisschen.
Und mit Nairo Quintana.
Okay. Ja, und im März dann den Trofeo Sempre Alfredo, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann Coppi e Bartali. Und dann ist das erste Highlight im April die Tour of Turkey und die Tour of Norway wahrscheinlich.
Also fühlst du dich wirklich sehr langsam heran und genau, das scheint wirklich gar kein Stress zu sein. Ich glaube, viel, also klein sind die Rennen jetzt auch nicht, aber so auf World Tour Level ist das schon ein humanes Programm für einen Neoprofi. Also,
ja. Auf jeden Fall. Und genau, bis dahin haben wir jetzt mal ungefähr so einen Plan und danach wird dann halt entschieden, ob es mehr werden soll noch oder weniger.
Wer ist dein Coach? Wer ist dein sportlicher Leiter? Wer kommuniziert so im Team mit dir persönlich?
Coach ist der Helmut Dollinger. Heli, kennt ihr wahrscheinlich schon.
Den kennen wir ja.
Mit Sicherheit. Und sportlicher Leiter Jens Zemke. Kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und das war's. Genau.
Was hast du dir persönlich noch so für Highlights gesetzt? Also wo hoffst du vielleicht, dass du noch mit reinkommst, in welches Rennen? Oder gibt es irgendeins, dass du schon weißt, dass du fährst vielleicht im Laufe des Jahres, wo du mal denkst, okay, da freue ich mich ganz besonders drauf? Oder denkst du jetzt einfach, okay, die werden sowieso alle spannend und neu und ich nehme einfach jedes Rennen mit?
Eher letzteres, ja. Also ich habe mir jetzt noch keinen genauen Plan oder Rennen rausgesucht. Ich werde einfach jede Chance, die ich da bekomme, nutzen, um zu lernen, Erfahrung zu sammeln und möglichst schnell in das Ganze, um in den Alltag hier reinzukommen und mich an das Rennenfahren zu gewöhnen. Genau.
Ja. Und ist für dich so U23 WM relevant? Also World Tour Fahrer dürfen ja fahren. Oder hast du es einfach auch schon für dich so ausgeschlossen, weil du jetzt eh schon den Sprung direkt geschafft hast, dass du da nicht mehr teilhaben möchtest oder teilnehmen willst? Wenn du die Möglichkeit
hättest. Nee, auf keinen Fall.
Okay.
Ja. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann würde ich auf jeden Fall gerne fahren. ich weiß, das Thema ist ja hart in der Diskussion in der letzten Zeit, aber also deswegen, ich würde es auch verstehen, wenn man jetzt mich nicht fahren lässt, aber wenn ich fahren darf, dann fahre ich gerne.
Aber hat dich da vom BDR schon mal irgendjemand drauf angesprochen oder war das noch gar kein Thema?
Wie bitte?
Hat dich da vom BDR schon mal jemand drauf angesprochen? Also das ist, keine Ahnung, gibt es da eine Kommunikation dahingehend? Weil du willst ja sehr wahrscheinlich kein Nations Cup Rennen fahren. Also ne, du kannst ja jetzt nicht normal mit der Nationalmannschaft durch die Gegend reisen. Von daher, genau, hat der Ralf Krapsch mit dir dahingehend schon mal gesprochen oder der BDR?
Ich habe mit dem Ralf Krapsch schon mal besprochen und ihm meine Rennplanung quasi vorgestellt und gefragt, ob für ihn da was möglich wäre. Und bis jetzt hört sich das eigentlich alles sehr gut an. Und ich glaube, also er war da ganz offen mir gegenüber, dass er das gut findet, wenn ich es machen will. Ich denke allerdings, dass man dann während der Saison halt auch, da wird man dann sehen, ob sich was einbauen lässt oder nicht. Also wenn ich könnte, würde ich auch gerne die Tour de l'Avenir fahren. Wobei mit der WM und der l'Avenir, das wären wahrscheinlich die einzigen zwei Rennen, wo Sinn machen würden. Mhm. Aber wenn ich die fahren darf, dann auf jeden Fall gerne. Ja. Und ich glaube, dass Ralf Krapsch da nicht abgeneigt wäre.
Ja, ist ja wirklich interessant, ne? Weil normalerweise hast du dann, wenn deutsche Profis Profi werden und in der U23 ist meistens so im vierten Jahr, vielleicht drittes, aber viel früher ja sehr selten. Und jetzt so, wenn man so jung ist, wäre sonst auch eigentlich mal so ein bisschen dagegen. Aber in dem Fall, wenn du halt erstes Jahr bist, ist das halt schon krass, wenn du...
Hat das denn letztens bei uns, Kim hat das gesagt, ne?
Ja, genau.
Kim
ja.
Heiduk, dass er das auf jeden Fall nicht mehr machen will.
Ja.
Der hat das direkt ausgeschlagen. Aber ja, bei Luis ist das auch nochmal eine andere Nummer.
Ist halt so jung, ne? Das ist irgendwie, und dann auch das Rennprogramm, jetzt nicht so, dass du irgendwie schon eine Grand Tour gefahren bist, sondern du hast halt...
Kim ist auch schon mal die Tour de l'Avenir gefahren. Mhm. Genau. Wenn du nicht musst, dann... ja, ist ja ein sehr hart umkämpftes Rennen, ja, das ist schon ein bisschen so wie Krieg auf jeden Fall.
Ja, aber ich find's interessant, ne? So den Ansatz auch. Und es wird ja auch in Zukunft viel öfters auf Nationalmannschaften zukommen und auf die Profiteams. Ne? Was machen wir mit diesen ganzen jungen Rennfahrern hinsichtlich U23-Rennen?
Ich habe was ganz anderes, wenn ihr dazu noch einen Gedanken habt.
Nö.
Okay. Luis, außerhalb des Radsports, was existiert da noch? Hast du noch einen Freundeskreis? Du bist ja noch nicht so lange aus der Schule raus. Hast du noch einen Freundeskreis, der gar nichts mit Radsport zu tun hat? Das finde ich eigentlich immer witzig. Und was denken die, falls es die gibt, was da jetzt gerade passiert?
Ja, das gibt's tatsächlich bei mir noch. Also
gut so.
Halt meine Schulkollegen vom letzten Jahr.
Ja.
Die, mit denen bin ich schon noch relativ viel oder häufiger in Kontakt. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, dann treffen wir uns eigentlich auch miteinander. Also um Weihnachten rum haben wir uns auch getroffen. Und ein bisschen was zusammen gemacht, also gibt's tatsächlich, ja.
Ich glaube, das ist so eine der Weisheiten von Andreas Stauf auch, dass man sich so Leute auf jeden Fall auch bewahren sollte.
Das stimmt, ja. Aber wo wohnst du? In welchem Bereich in Bayern? Du wohnst in Bayern, ne?
Ja, ich wohne südlich von München, ungefähr 15 Kilometer in die Innenstadt.
Ja, da ist schon in Ordnung. Mhm. Kann man leben, auf jeden Fall.
Ja, dann... lass noch mal ein paar Besenwagen-Klassiker abhaken. Hast du schon mal im Besenwagen gesessen?
Schon mal im Besenwagen gesessen.
Also bei den Junioren auf jeden Fall nicht. Wenn ich mir die Ergebnisse
angucke. Nee, bei den Junioren tatsächlich nicht.
Doch, kann ja auch mal Kette gerissen sein gesessen. Oder so.
Ja, so aus Spaß, oder?
Nee, nicht aus Spaß. Und zwar, das war in der U15-2 bei den deutschen Meisterschaften. Die waren in Linden. Und da habe ich richtig schön in der zweiten oder dritten Runde, es waren nur fünf, glaube ich, den Absteiger über die Leitplanke in der Abfahrt gemacht. Und dann habe ich mich schön erstmal auf die falsche Straßenseite gestellt. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Plan von Materialwechsel und alles, weil mein Reifen war halt kaputt und so. Und dann stand ich auf der linken Seite und das Auto ist halt voll vorbeigefahren, inklusive der zweiten und dritten Gruppe. Und ja, irgendwann kam dann der Besenwagen, da bin ich dann noch 5 Kilometer zum Ziel gefahren, weil da hatte ich dann auch echt gar keinen Bock mehr, weil da war alles offen und Ende U15, das war, ja.
Ja gut.
Ja, okay, U15 kann man machen.
Für 5 Kilometer ist dann wahrscheinlich auch keine bleibende Erinnerung daraus geworden, großartig, wie es da drin war.
Nee, wenn mich nicht alles täuscht, war es sowieso der Krankenwagen. Naja. Aber das war auch der Besenwagen.
Okay. Okay. Ja. Tat Union. Ja, Jungs.
Welchen Fahrer freust du dich am meisten zu treffen bei den Rennen, die jetzt dieses Jahr kommen? Gibt es so einen, ich meine, letztes Jahr oder ist ja noch nicht so lange her, dass du zu den Profis geguckt hast und dachtest so, okay, das sind meine Vorbilder, das sind, da will ich mal hinfahren, da will ich mal hinkommen. So, und jetzt bist du halt nächstes Jahr schon da und fährst mit denen Radrennen. So, welcher Profi ist das, wo du denkst, okay, da bin ich mal gespannt.
Ja, es gibt jetzt keinen Profi, wo ich gespannt bin zu treffen. Aber was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist sagen zu können, dass ich ein Jahr auf jeden Fall mal mit Valverde zusammen im Peloton unterwegs gewesen bin. Aber das finde ich sehr cool.
Ja, das ehrt dich auf jeden Fall, dass du den jetzt nennst, weil kann ich verstehen. Ich wäre gerne mal mit Ulle im Peloton unterwegs gewesen und mit Lance. Obwohl ich natürlich Lance jetzt nicht so abfeiere.
Bist du nicht mit Lance gefahren?
Nicht direkt. Also ja gut, der war in dem gleichen Jahr, weil er Profi, aber ich bin mit dem kein Rennen gefahren. Waren wir gleichzeitig Profi? Ich glaube schon.
Ja, der war Profi auf jeden Fall.
Aber ich bin mit dem kein Rennen gefahren. Mit Ulle auch nie. Das ist...
Ich sag Valverde auf jeden Fall mal Hallo im Rennen. Ja. So.
Bring ihm Bier mit, der freut sich.
Mach ich.
Mit San Miguel, okay. Schön gekühlt, Dose.
Sehr gut.
Alright, also ich habe keine weiteren Fragen. Ist halt auch noch echt früh.
Du hast noch einen Tagesordnungspunkt heute, ne?
Ja, ja. Essen.
Was geht noch bei euch jetzt? Du hast gesagt, 19.20 Uhr musst du wieder los.
Spaghetti-Eis.
Spaghetti-Eis, dann gibt es bei Bora immer Spaghetti-Eis um 19.30 Uhr.
Nein, nicht bei uns, bei Paul.
Ja, also ich bin ja jetzt gerade in Köln, muss man sagen, und ja, sind meine Spaghetti-Eis-Erfahrungen noch nicht so gut wie die in Berlin, muss ich sagen. Aber Andi schüttelt den Kopf, wie immer, was ich nicht verstehen kann, aber ist halt so.
Halt ziellos auch unterwegs hier bis jetzt und außerdem ist Winter.
Ja, aber auch im Sommer war. Egal, das ist ein Thema für eine Sonderfolge.
Richtige Cortina macht zu im Winter.
Richtige Cortina.
Alright.
Ja, dann würde ich mal sagen, hoffentlich sind wir vorerst deine erste Besenwagen-Erfahrung dieses Jahr. Mhm. Und vielleicht Letzte. Auch wieder die nächste, dann irgendwann mal im Laufe der Saison.
Genau, und Paul feuert dich an, wenn du Challenge Mallorca fährst.
Ja, genau. Irgendwo komme ich dann hin wie so ein Fanboy.
Oder vielleicht fährst du dieses Jahr auch mit Paul die Deutsche Meisterschaft.
Richtig.
Wer weiß. Dann gibt es ja, natürlich nur schon. Eins. Tagesziel sollte dann sein, vor Paul vor sein Ziel zu kommen.
Ja, das hört sich einfacher an, als es dann eventuell sogar sein könnte. Aber
ist so deutsche Valverde.
Ist so deutsch. Ey, ich hab mich gestern gefragt, auf dem Weg zu Rossmann, um
welcher Fahrertyp bin ich eigentlich? Welcher
um schlechten Kaffee zu kaufen. Weil dachte ich so, okay, ich werde erst 36 dieses Jahr. Ich weiß, ich sehe älter aus, aber ich werde erst 36. Und wie lange kann ich noch fahren, um es mir schön zu reden, dass es okay ist, dass ich noch fahre? Also wo ist die Altersgrenze? Und da habe ich so ein bisschen geguckt, Laurens ten Dam fährt jetzt noch, der müsste jetzt ja auch schon 40 sein oder 40 werden. Also wie viel Spielraum gebe ich mir noch?
Du Gravel kannst, fängt man ja erst mit 30 an.
Ja, aber irgendwann ist ja so der Punkt, wo man sich dann vielleicht selbst mal fragen sollte, ob das jetzt noch richtig ist, was man da macht.
Frag doch mal Luis, ab wann wird es creepy? Was würdest du sagen? Wann sollen die alten Männer aufhören?
Ab wann ist man für dich
jungen
alt?
Jungen Männer, sagen wir mal so.
So allgemein gesagt.
Puh, also ein paar Jahre gehen sicher noch, oder?
Naja, also du bist froh, dass du mit Valverde noch fahren kannst, weil Valverde ist 42. 42?
Mit der Glocke? Nein,
43. Also das heißt, demzufolge hätte ich schon noch ein paar Jahre und ich könnte sogar noch einige Neoprofis überleben. Aber ich mache auf jeden Fall nicht einen Davide Rebellin, sage ich jetzt mal, obwohl, wer weiß. Naja, aber ich glaube so 39.
41 ist Valverde.
Ich glaube, 39 ist ein gutes Alter.
41, ja.
Ich glaube so.
Ich glaube,
die 4 muss nicht mehr stehen.
45 fahren.
Ja, die 4 muss nicht mehr stehen. Nee,
die 4 ist dann schon. Ich hoffe, wir machen in 3 Jahren diesen oder 4 Jahren diesen Podcast noch und dann
müssen wir nichts anderes mehr machen.
Richtig. Aber ja. Gut, auf jeden Fall in 4 Jahren bist du trotzdem erst 23. Was echt wirklich sehr absurd ist. Ja, das finde ich.
Wir sind begeistert. Wir sind beeindruckt.
Ja. Gut, ja, aber grüß, wie auch immer.
Grüß mir Ben, grüß Henny. Alle, die wir kennen.
Grüß alle, die wir kennen.
Grüß alle Besenwagen gestern, dass das halbe Team sein dürfte mittlerweile.
DJ, Pösti.
Richtig. Genau, und dann sehen wir uns spätestens alle bei der Deutschen, denke ich mal.
Ja, wir sind sehr gespannt.
Ja.
Und Gruß, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Dankeschön.
Ciao.
Ja, sehr, sehr cool.